Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Das Gänsemädchen Aase und der kleine Mats treffen immer wieder einmal auf Nils. Hier ist ihre Geschichte, die mit einer bösen Krankheit beginnt. In dem Jahr, wo Nils Holgersson mit den Wildgänsen umherflog, war viel die Rede von ein paar Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, die durch das Land wanderten. Sie waren aus Maaland, aus dem Bezirk Sonderbo, und sie hatten einmal mit ihren Eltern und 4 Geschwistern in einem kleinen Haus auf der großen Heide gewohnt. Als die Kinder noch ganz klein waren, kam einmal spät am Abend eine arme Frau und klopfte an und bat um Obdach. Obwohl die Stube die Menschen kaum fassen konnte, die dort wohnten, ließen sie sie ein und die Mutter bereitete ihr ein Lager auf dem Fußboden. Die ganze Nacht hindurch lag sie da und hustete so arg, dass die Kinder meinten, das ganze Haus bebe. Und am Morgen war sie so krank, dass sie nicht imstande war, ihre Wanderung fortzusetzen. Der Mann und die Frau waren so gut gegen sie wie nur möglich. Sie gaben ihr ihr eigenes Bett und lagen selbst auf dem Fußboden. Und der Mann ging zum Doktor und holte Tropfen für sie. Die ersten Tage war die Kranke wie von Sinnen und Verstand, tat nichts weiter als fordern und verlangen und hatte kein Wort des Dankes. Nach und nach aber taute sie auf und wurde demütig und dankbar. Schließlich bat und bettelte sie fortwährend, sie mögen sie aus dem Haus hinaustragen auf die Heide, so daß sie da liegen und sterben könne. Als die Leute ihr hierin nicht ihren Willen tun wollten, erzählte sie ihnen, sie sei im letzten Jahr mit einer Zigeunertruppe umhergezogen. Sie selber stamme nicht von den Zigeunern ab. Sie sei die Tochter eines Hofbesitzers, aber sie sei von Hause weggelaufen und mit den Zigeunern umhergezogen. Und nun glaube sie, dass ein Zigeunerweib, das böse auf sie geworden war, ihr diese Krankheit geschickt habe. Aber nicht genug damit. Die Zigeunerin habe ihr gedroht und gesagt, ebenso schlimm, wie es ihr ergehe, solle es allen ergehen, die ihr Obdach gewähren und gut gegen sie sein. Daran glaube sie, und deshalb bitte sie, dass man sie aus dem Haus hinausjagen und sich nicht um sie kümmern möge. Sie wolle kein Unglück über so gute Menschen bringen. Aber die Eltern hatten nicht getan, um was sie sie bat. Es ist nicht unmöglich, dass sie nicht ein wenig bange geworden waren, aber sie konnten es nicht übers Herz bringen, eine arme, todkranke Frau zur Türe hinauszujagen. Bald darauf starb sie, und dann begann das Unglück. Bisher hatten sie dort im Häuschen nichts als Freude gekannt. Arm waren sie freilich, aber ganz verarmt waren sie denn doch nicht. Der Vater verfertigte Webekämme, und die Mutter und die Kinder halfen ihm bei der Arbeit. Der Vater schnitzte selbst die Kämme, und die Mutter und die große Schwester fügten sie zusammen. Die kleineren Kinder hobelten die Zähne und schnitzten sie zurecht. Sie arbeiteten vom Morgen bis zum Abend, aber sie waren immer fröhlich und guter Dinge, namentlich, wenn der Vater von der Zeit erzählte, als er in fernen Ländern umhergewandert war und Webekämme verkauft hatte. Der Vater hatte einen köstlichen Humor und erzählte oft so lustig, dass die Mutter und alle Kinder sich beinahe krank lachten. Die Zeit nach dem Tode der armen Frau erschien den Kindern wie ein böser Traum. Sie wusste nicht, ob sie kurz oder lang gewesen war. Sie wussten nur noch, dass daheim ein Begräbnis dem anderen gefolgt war. Ihre Geschwister starben und wurden zu Grabe getragen, eines nach dem anderen. Sie hatten ja nicht mehr als 4 Geschwister gehabt, folglich konnten es nicht mehr als 4 Begräbnisse gewesen sein. Aber den Kindern kam es so vor, als seien es viel mehr gewesen. Schließlich war es so still und drückend daheim in der Stube gewesen. Es war, als würde jeden Tag ein Begräbnis abgehalten. Die Mutter hielt den Mut einigermaßen aufrecht, aber der Vater war wie umgewandelt. Er konnte weder mehr scherzen noch arbeiten, sondern saß von Morgen bis zum Abend da, den Kopf in den Händen, und grübelte. Einmal, es war nach dem 3. Begräbnis, brach er in wilde, verzweifelte Worte aus, die Kinder bange machten. Er könne nicht verstehen, sagte er, warum so ein Unglück über sie kommen müsse. Sie hatten ja doch ein gutes Werk getan, als sie der Kranken beistanden. War denn das Böse hier in der Welt mächtiger als das Gute? Die Mutter hatte versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber es war ihr nicht möglich, ihn ruhig und ergeben in sein Schicksal zu machen, so wie sie selbst war. Ein paar Tage später verloren sie den Vater, aber er starb nicht, er ging einfach davon. Es kam so, dass die älteste Schwester krank wurde, und die hatte der Vater immer am meisten geliebt. Und als er sah, dass auch sie sterben musste, entfloh er dem ganzen Elend. Die Mutter sagte nur, es sei am besten für den Vater, dass er fort sei. Sie wäre bange, dass er sonst verrückt geworden wäre. Er grübelte sich ja vom Sinn und Verstand, indem er fortwährend darüber nachdachte, warum Gott es einem bösen Menschen erlauben könne, all dies Unglück über sie zu bringen. Als der Vater auf und davon gegangen war, wurden sie sehr arm. Anfangs schickte er ihnen Geld, aber dann war es ihm wohl selber schlecht ergangen und er schickte nichts mehr. Und an dem Tag, als die älteste Schwester begraben wurde, schloss die Mutter das Haus ab und verließ mit den beiden Kindern, die ihr noch geblieben waren, die Heimat. Sie gingen nach Schonen, um Arbeit auf den Rübenfeldern zu suchen, und bekam einen Platz in der Jortberger Zuckerfabrik. Die Mutter war eine tüchtige Arbeiterin und hatte ein munteres und offenes Wesen. Alle hatten sie gern. Viele wunderten sich, dass sie so ruhig sein konnte nach allem, was sie durchgemacht hatte. Aber sie war sehr stark und geduldig. Wenn jemand mit ihr über ihre beiden prächtigen Kinder sprach, sagte sie nur, die sterben auch bald. Und das sagte sie, ohne dass ihre Stimme zitterte und ohne dass ihr Tränen in die Augen traten. Sie hatte sich daran gewöhnt, nichts anderes mehr zu erwarten. Aber es kam nicht so, wie sie erwartete. Stattdessen wurde sie selbst krank. Es ging schnell mit ihr, noch schneller als mit den kleinen Geschwistern. Sie war zu Anfang des Sommers nach Schonen gekommen, und als der Herbst kam, waren die Kinder alleine. Während die Mutter krank lag, sagte sie oft zu den Kindern, sie sollen stets daran denken, dass sie niemals bereut habe, die kranke Frau bei sich aufzunehmen. Denn es sei nicht schwer zu sterben, wenn man recht gehandelt habe, sagte sie. Alle Menschen müssen sterben, dem könne man nicht entgehen. Aber man könne selbst darüber bestimmen, ob man mit einem guten Gewissen sterben wolle oder mit einem schlechten. Ehe die Mutter starb, suchte sie noch ein wenig für die Kinder zu sorgen. Sie bat, dass die Kinder in der Kammer bleiben dürften, in der sie alle 3 den Sommer über gewohnt hatten. Wenn die Kinder nur eine Stelle hätten, wo sie wohnen könnten, dann würden sie niemand zur Last fallen. Sie könnten sich selbst versorgen, das wisse sie. Die Kinder erhielten die Erlaubnis, die Kammer zu behalten, wenn sie dafür versprechen wollten, die Gänse zu hüten, denn es ist immer schwer, Kinder zu finden, die diese Arbeit übernehmen wollen. Es ging wirklich so, wie die Mutter gesagt hatte. Sie versorgten sich selbst. Das kleine Mädchen konnte Brustzucker kochen, und der Junge konnte allerlei Spielzeug aus Holz anfertigen, das er ringsumher auf den Bauernhöfen verkaufte. Sie hatten Handelstalent, und es währte nicht lange, denn da fingen sie an, bei den Bauern Butter und Eier zu kaufen, die sie dann an die Arbeiter in der Zuckerfabrik wiederverkauften. Sie waren so ordentlich und zuverlässig, dass man ihnen alles anvertrauen konnte, was es auch war. Das Mädchen war die Ältere, und mit 13 Jahren war sie schon so zuverlässig wie ein erwachsener Mensch. Sie war still und ernsthaft, der Junge aber war redselig und munter. Die Schwester pflegte von ihm zu sagen, er schnattere um die Wette mit den Gänsen draußen auf dem Felde. Als die Kinder ein paar Jahre in Jörderberga gewohnt hatten, wurde eines Abends in der Schule ein Vortrag gehalten. Der Vortrag war wohl im Grunde für Erwachsene bestimmt, aber die beiden Smaaländer Kinder saßen auch unter den Zuhörern. Sie rechneten sich selbst nicht zu den Kindern, und kaum taten die Erwachsenen das. Der Redner sprach über die traurige Krankheit, die Tuberkulose, die alljährlich so viele Menschen in Schweden töte. Er sprach sehr klar und leicht verständlich, und die Kinder verstanden jedes Wort. Nach dem Vortrag blieben sie draußen vor der Schule stehen und warteten. Als der Redner kam, gingen sie Hand in Hand feierlich auf ihn zu und baten, mit ihm reden zu dürfen. Der Redner sah die beiden ein wenig verwundert an, die da mit runden und rotwangigen Kindergesichten standen und mit einem Ernst redeten, der dreimal so alten Leuten angestanden haben würde. Er hörte sie aber freundlich an. Die Kinder erzählten, was sie daheim in ihrem Hause erlebt hatten, und fragten nun den Redner, ob er glaube, dass ihre Mutter und die Geschwister an dieser Krankheit gestorben seien, die er geschildert hatte. Es könnte ja kaum eine andere Krankheit gewesen sein. Aber wenn nun ihre Mutter und ihr Vater das gewusst hätten, was die Kinder heute Abend gehört hatten, so hätten sie sich ja in Acht nehmen können. Falls sie die Kleider der kranken Frau verbrannt und das Haus gründlich gescheuert und die Betten nicht mehr benutzt hätten, würden dann vielleicht noch alle am Leben sein, um die die Kinder jetzt trauerten? Der Redner sagte, eine bestimmte Antwort könne niemand darauf geben, aber es wäre höchst wahrscheinlich, dass keins von ihren Angehörigen hätte zu sterben brauchen, wenn sie es verstanden hätten, sich gegen die Krankheit zu schützen. Nun besannen sich die Kinder ein wenig auf die nächste Frage, aber sie rührten sich nicht vom Fleck, denn das, worauf sie jetzt eine Antwort haben wollten, das war das Allerwichtigste. War es denn nicht wahr, dass das Zigeunerweib die Krankheit über sie gebracht hatte, weil sie der geholfen hatten, auf die die Böse war? War es nicht etwas Besonderes, das niemand als nur sie getroffen hatte? Nein, das war nicht der Fall, dessen konnte der Redner sie getrost versichern. Kein Mensch besaß die Macht, auf solche Weise Krankheiten über einen anderen zu bringen. Und sie wüssten ja doch, dass die Krankheit im ganzen Lande verbreitet sei. Sie habe ihren Besuch in fast allen Häusern abgestattet. wenn sie auch nicht überall so viele hingerafft habe wie bei ihnen. Und dann bedankten sich die Kinder und gingen nach Hause. An diesem Abend sprachen sie noch lange miteinander. Am nächsten Tag gingen sie hin und kündigten ihre Stelle. Sie könnten in diesem Jahr nicht Gänse hüten, sie müssten anderswohin. Wohin sie denn wollten? Sie wollten sich aufmachen und ihren Vater suchen. Sie müssten ihm sagen, dass ihre Mutter und die Geschwister an einer ganz gewöhnlichen Krankheit gestorben seien und dass es nichts sei, was von bösen Menschen über sie gebracht worden war. Sie wären so froh darüber, dass sie das erfahren hatten. Und nun fanden sie, es sei ihre Pflicht, es auch ihrem Vater zu erzählen, denn er grüble gewiss noch heutigen Tages darüber nach. Zuerst gingen die Kinder nach ihrer alten Heimat auf der Heide bei Sonnerbo, und zu ihrer großen Verwunderung fanden sie das Haus in hellen Flammen stehen. Dann gingen sie nach dem Pfarrhaus, und dort hörten sie, dass ein Mann, der bei der Eisenbahn angestellt war, ihren Vater bei Malberger hoch oben in Lappland gesehen habe. Damals habe er in einer Erzgrube gearbeitet, und das tue er vielleicht noch, aber ganz sicher sei es ja nicht. Als der Pfarrer hörte, dass die Kinder ausziehen wollten, um ihren Vater zu suchen, holte er eine Landkarte und zeigte ihnen, wie weit es bis Malmberget war, und er riet ihnen von der Reise ab. Aber die Kinder sagten, es sei ganz notwendig, dass sie versuchten, ihren Vater zu finden. Er sei von Hause fortgegangen, weil er etwas glaubte, was nicht wahr sei. Und nun müssten sie ihm sagen, dass er sich geirrt habe. Die Kinder hatten ein wenig Geld mit ihrem Handel verdient. Das wollten sie jedoch nicht ausgeben, um Fahrkarten dafür zu kaufen, sondern sie entschlossen sich, den ganzen Weg zu Fuß zu gehen. Das bereuten sie nicht, sie hatten eine so wunderbar schöne Wanderung. Ehe sie noch aus Maaland herausgekommen waren, gingen sie eines Tages in einen Bauernhof hinein, um etwas zu essen zu kaufen. Die Bäuerin war munter und redselig, sie fragte die Kinder, wer sie seien, und woher sie kämen, und die Kinder erzählten ihr ihre ganze Geschichte. Aber nein, sagte die Frau mehrmals, während sie erzählten. Dann tischte sie ihnen viel gutes Essen auf, und sie durften durchaus nichts dafür bezahlen. Als sie aufstanden, um sich zu bedanken und weiterzugehen, fragte die Bäuerin, ob sie nicht im nächsten Dorf bei ihrem Bruder einkehren wollten, und sie sagte ihnen, wie er hieß und wo er wohnte. »Ja, das wollten die Kinder natürlich gerne. Ihr müsst ihn von mir grüßen und erzählen, was ihr erlebt habt«, sagte die Bäuerin. Das taten die Kinder, und ihr Bruder nahm sie freundlich auf, er fuhr sie nach einem Hof im nächsten Dorf, und auch dort ward ihnen eine gute Aufnahme zuteil. Jedes Mal, wenn sie nun von einem Hof weggingen, hieß es immer, wenn ihr in diese oder jene Gegend kommt, dann geht nur da oder dorthin und erzählt, was ihr erlebt habt. Auf den Höfen, wohin die Kinder gewiesen wurden, war immer jemand brustkrank, und ohne dass sie es selbst wussten, wanderte nun diese beiden Kinder durch das Land und belehrten die Leute darüber, was für eine gefährliche Krankheit es war, die sich in die Familien eingeschlichen hatte, und wie sie sie am besten bekämpfen könnten. In alter Zeit, als die Pest, die der Schwarze Tod genannt wurde, das Land verheerte, sollen, wie man erzählt, ein Junge und ein Mädchen von einem Hof zum anderen gegangen sein. Der Junge hatte einen Rechen in der Hand, und wenn er vor einem Haus ankam und dort harkte, so bedeutete das, dass viele darin sterben würden, aber nicht alle, denn die Zähne eines Reichen stehen weit voneinander und nehmen nicht alles mit. Das Mädchen hatte einen Besen in der Hand, und kam sie und kehrte vor der Tür, so bedeutete dies, dass alle, die hinter der Tür wohnten, sterben müssten, denn der Besen ist ein Gerät, das reinen Tisch macht. War es nun nicht merkwürdig, dass in unseren Tagen zwei Kinder um einer schweren und gefährlichen Krankheit willen durch das Land ziehen mussten? Aber diese Kinder schreckten die Leute nicht mit Besen und Harke. Sie sagten im Gegenteil, ihr sollt euch nicht damit begnügen, nur den Hof zu harken und den Fußboden zu fegen. Ihr müsst auch den Schrubber und die Scheuerbürste und Seife gebrauchen. Wir müssen es rein vor unserer Tür und rein innerhalb derselben halten, und wir müssen selbst rein sein. Auf diese Weise werden wir schließlich Herr über die Krankheit werden.